Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Ostschweiz mit diesen Themen. Weniger Geld für Kulturförderung, für die Lehrerbildung und die Uni. Das St. Galler Kantonsparlament fasst die ersten Sparbeschlüsse. Wie wichtig ist es, dass Frauen noch Zappenzell gebären können? Deine roten Fraktionen sind in dieser Frage gespalten. Freispruch wegen mangelnden Beweis, ein erstes Gerichtsurteil im Fall von Wirtschaftsspionage bei der Ems-Chemie. Und der Kampf von einer Mutter, bis sie ihren entführten Sohn aus dem Iran zurückgeht. Die Geschichte erzählt eine prämierte Radiodokumentation, das dann später in der Sendung. Das Wetter wird morgen schön und warm. Am Mikrofon Maria Lorenzetti. Auf Kurs ist bis jetzt die St. Galler Kantonsregierung mit dem Sparpaket. Alle ihre Sparvorschläge hat das Kantonsparlament gut geheissen. Der Thomas Zuberbühler mit einer Übersicht.
Über 50 Sparvorschläge hat die Regierung in den Rat geschickt. Zusammen sollen sie den Kantonshaushalt um 100 Millionen Franken entlasten. Das wäre also die erste Hälfte vom ganzen Sparpaket. Die Parteien haben zwar x Dutzend Änderungsvorschläge eingebracht, das Parlament hat am Schluss aber immer im Sinn von der Regierung gestimmt. Zu reden gegeben haben die Massnahmen trotzdem, zum Beispiel, dass der Kanton rund 500.000 Franken weniger in die Kulturförderung steckt und vor allem auch, dass die Universität St. Gallen bis zu 3 Millionen Franken weniger überkommt, was unter anderem bedeutet, dass die Studierenden nicht mehr so eine grosse Auswahl an Vorlesungen haben. In der Bildung hat das Kantonsparlament heute gerade bei ein paar Stellen Geld weggespart. Betroffen sind vor allem auch die Berufsschüler und Berufsschullehrer. Die ersten kommen weniger Nachhilfeunterricht über, die zweiten weniger Lohn. Morgen redet das Parlament dann über die zweite Hälfte vom Sparpaket. Dort geht es dann unter anderem darum, ob die Pendler weniger Geld von den Steuern abziehen können oder ob die Studenten von der Uni St. Gallen mehr für ihr Studium zahlen müssen.
Die Regierung kommt also durch mit ihren Sparvorschlägen. Das beruhigt den St. Galler Finanzdirektor Martin Gero.
Herr Martin Gero, Ihre Sparvorschläge sind alle sehr gut durchgekommen, Sie auf der ganzen Linie. Sind Sie überrascht, dass es so gut geklappt hat?
Nein, ich habe es ja bei der Präsentation vom Sparpaket eigentlich in Aussicht gestellt, dass meine Erwartung dort hingeht, dass wir eigentlich mehrheitlich werden die Vorschläge durchbringen. Nicht, weil wir es alle super finden, dass wir sparen müssen, sondern einfach, weil die Überzeugung halt da ist, dass wir sparen müssen. Und da gibt Spuren. Und insgesamt, denke ich, hat aber gleich auch überzeugt, was die Regierung vorgebracht hat.
Morgen könnte es noch einen happigen Brocken geben. Die Bürgerlichen wollen, dass der Kanton 60 Millionen Franken zusätzlich sparen muss, vor allem beim Kantonsparlament. Sie haben im Vorfeld immer gesagt, mehr geht eigentlich gar nicht, man kann gar nicht mehr sparen. Wie realistisch ist jetzt die zusätzliche Forderung der Bürgerlichen?
Ja, ich glaube, kommt darauf an, welchen Bereich das sind. Wenn man einfach beim gleichen Leistungsauftrag noch zusätzlich sparen will, insbesondere beim Personal, dann denke ich, ist wirklich kein Spielraum da, dann ist es ausgereizt. Man müsste, wenn man das wirklich möchte, man ja jetzt auch gewisse Anträge auf dem Tisch noch liegen für morgen. Wenn man das umsetzen will, muss man auch ganz klar sagen, welche Leistungen das der Kanton nicht mehr anbieten soll. Und dort habe ich einfach noch nichts gehört. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was morgen der Rat wird beschliessen. Insbesondere dort bei dem Antrag, wo es darum geht, beim Personal ganz stark einzugreifen. Und da dann einfach mit dem gleichen Personal heute können zu bewältigen, was die Aufgaben jetzt sind, das ist unmöglich.
Sprechen Sie an, morgen wird ein happiger Tag. Es gibt noch weitere Sparmaßnahmen, die anstehen. Unter anderem geht es darum, ob Pendler weniger Geld dürfen von den Steuern abziehen oder auch, ob die Studierenden von der Uni St. Gallen höhere Studiengebühren müssen zahlen müssen. Erleiden Sie morgen Schiffbruch, wenn es heute so gut gelaufen ist?
Nein, ich glaube nicht. Ich bin auch da zuversichtlich, dass wir am Schluss eben auch mit Argumenten wieder überzeugen können. Jetzt gerade da beim Pendlerabzug, ich bin mir bewusst, dass das eine unpopuläre Massnahme ist, weil sie viel betrifft. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine Massnahme, die man auch durchaus kann positiv würdigen kann, weil es einfach ein Missverhältnis ist in den Abzugsmöglichkeiten von einem ÖV-Benutzer und von einem PW-Benutzer. Es ist heute so, wir haben ja diese Massnahme auch nicht irgendwo aus dem luftleeren Raum ergriffen oder vorgeschlagen, sondern sie hängt eigentlich an den Vorschlägen auch vom Bundesrat in Bezug auf die Finanzierung von der Bahninfrastruktur ist nichts anderes als das, was dort vorgesehen ist auf Bundesebene, was wir übertragen auf den Kanton. In Bezug auf die Studiengebühren ist mir bewusst, dass da natürlich die Studenten oder auch die Eltern vor allem von den Studenten, von den Studenten kann treffen. Aber umgekehrt ist es halt einfach so, dass wir auch im Vergleich mit anderen Universitäten, insbesondere international, wo man uns natürlich auch kann vergleichen und vergleicht, dass wir dort tatsächlich noch vernünftige Studiengebühren haben und darum finde ich es auch vertretbar. Umso mehr als die Hälfte von den Mehreinnahmen, die es gibt aus der Studiengebührenerhöhung, der Universität direkt zugutekommt. Und das heisst, das Verhältnis zwischen also Lehrer, Professor, Assistenten zu den Studierenden wird verbessert. Und das ist ein Fortschritt auch für die Studierenden.
Seit der St. Gallo Finanzdirektor Martin Gero mit dem Gerät hat der Thomas Zuberbühler. Die Spardebatten im St. Gallo Kantonsparlament geht morgen weiter. In gut 10 Tagen berät das Innerrhoder Kantonsparlament darüber, ob Appenzell ein Geburtshaus bekommen soll oder nicht. Die Woche haben schon die Fraktionen diskutiert und die Diskussionen zeigen, dass die Frage, ob man ein Geburtshaus will, wenig mit der politischen Ausrichtung zu tun hat. Einheitliche Fraktionsmeinungen gibt es nämlich keine. Lea Führer.
Im Grundsatz geht es um die Frage, soll das Gebären in Appenzell weiterhin möglich sein oder sollen die Frauen in Zukunft dafür auf St. Gallen oder Herisau? Ende diesem Monat schliesst das Spital nämlich die Geburtenabteilung, weil er die nötigen Fachärzte nicht gefunden hat. Und die Standeskommission, also die Innerrhoder Regierung, hat als Ersatz ein neues Geburtshaus vorgeschlagen. Geburtshaus ja oder nein? Sie haben gestern keinen gemeinsamen Nenner gefunden, sagt Sepp Neff, Präsident vom Innerrhoder Bauernverband.
Meine Meinung ist ganz klar, dass man das Gebären in Innerrhoder, wenn man da nichts haben, als dem vorbei ist, als wir keine Möglichkeit mehr haben. Ich sage es durchaus, dass der Kanton durch eine Anschubfinanzierung da könnte unterstützen, aber noch einmal selbsttragend sein.
Das würde heissen, dass im Geburtshaus Appenzell rund 100 Kinder im Jahr auf die Welt kommen müssten, damit das Geburtshaus sich selber finanzieren kann. So rechnet es die Standeskommission in ihrer Botschaft vor. Das sei zu optimistisch, sagt der Präsident vom Arbeitnehmerverband Thomas Meinberger.
Wir betrachten einfach die 40 Geburten von Appenzell-Innerrhoden wahrscheinlich als zu optimistisch, weil wir haben uns sagen lassen, dass das vielleicht schweizweit etwa 2% sind, die in einem Geburtshaus gebären. Und Appenzell müsste noch über 20% sein. Da haben wir schon ein bisschen Mühe, uns das vorzustellen.
In ihrer Sitzung haben sie darum Zweifel überwogen, ob so ein Geburtshaus überhaupt sinnvoll sei. Nicht nur im Arbeitnehmer- und im Bauernverband ist lang diskutiert worden, auch der Gewerbeverband und die beiden Parteien CVP und SVP sind in Sachen Geburtshaus gespalten. Für den Präsidenten der CVP, der Peter Hirn, ist klar, dass ein Geburtshaus nicht Aufgabe vom Kanton sei.
Bei uns im Vorstand ist der grossmehrheitlich Meinung, dass es richtig ist, dass man mit Herisau oder St. Gallen einen Vertrag macht, weil alle sagen, das ist doch keine Distanz und als Alternative hat man immer noch die Hausgeburt. Wenn neben wirklich das Gefühl hat, der braucht weder Arzt noch irgendetwas, dann kann er eine Hausgeburt machen und dann nachher ist das eine hohe Hemmung und im Kanton.
Eine konkrete Empfehlung an den Grossen Rat gibt es aus keiner Fraktion. Also muss dann am 18. Juni jeder Innerrhoder Kantonsparlamentarier und jede Kantonsparlamentarierin für sich entscheiden, ob es das Appenzell Geburtshaus soll geben oder nicht. Eine Debatte, die dürfte lang und emotional werden.
Die Mineralquelle Gantenbad hat einen Rechtsstreit um die Marke Flauder gewonnen. Die Konkurrenzfirma Speedtrade darf für ihren Sekt mit Holunderaroma den Namen Flauderspiel nicht brauchen. Das hat das Innerrhoder Kantonsgericht entschieden. Beatrice Gmünder.
Die Mineralquelle Gantenbad vertreibt seit 10 Jahren unter dem Namen Flauder ein Holunder-Mineralwasser. Die Marke ist geschützt, das Getränk ist mittlerweile schweizweit bekannt. Der Name Flauder kommt vom appenzellischen Namen für Schmetterling, der Flickflauder. Die Appenzeller Firma Speedtrade hat dann vor 1,5 Jahren einen Sekt lanciert, auch mit Holunder-Aroma und auch mit Flauder im Namen, nämlich Flauderspiel. Das hat sich Mineralquelle Gantenbad aber nicht bieten lassen und hat jetzt vor Gericht Recht bekommen. Speedtrade darf den Namen Flauderspiel noch mehr brauchen, sonst gibt es einen Buss. Das hat das Innerrhoder Kantonsgericht entschieden. Speedtrade muss die 5'000 Franken Verfahrenskosten übernehmen und der Mineralquelle Gantenbad AG fast 9'000 Franken Entschädigung zahlen.
Das Armeebudget von 4,7 Milliarden Franken lange nicht für alles, sagt der zuständige Bundesrat Ueli Muro. Der Bund müsste darum einige Waffenplätze schliessen. Die Ostschweizer Militärdirektoren hat die Meldung nicht aufgeschreckt. Sie gehen davon aus, dass die Waffenplätze in der Region immer bleiben. Philipp Gemperli.
Er habe kein Telefon vom Ueli Maurer bekommen, sagt der Ausserrhoder Militärdirektor Hans Diem. Und es sehe ja auch sonst gut aus für den Waffenplatz Herisau-Gossau.
Ich gehe davon aus und hoffe auch, dass er nicht gefährdet ist. In dem Sinn, weil wir erstens ganz einen guten Ausbildungsplatz haben. Infanterie weiterhin wird gebraucht werden in der Armee. Und man hat jetzt auch wieder neu investiert hier in Herisau.
Ähnlich tönt es im Thurgau und im Kanton Graubünden. Die zuständigen Regierungsräte betonen, dass der Bund in den letzten Jahren viel Geld in ihre Waffenplätze investiert hätte. Der Leiter vom St. Galler Militäramt, der Jörg Köhler, hat auch keine Angst um den Waffenplatz Wallenstadt.
Wallenstadt ist eines der allermodernsten Gefechtsausbildungszentren in ganz Europa. Und das wäre widersinnig, wenn man das schliessen würde. Und wir vom Kanton aus sind froh über die Präsenz vom VBS und von der Armee.
Da geht es zum einen um Arbeitsplätze, zum anderen aber auch darum, dass die Armee in der Nähe sei, wenn der Kanton Hilfe brauche. Das letzte Wort in Sachen Waffenplätze ist aber sowieso noch nicht gesprochen. Die Konferenz der kantonalen Militärdirektoren wird beim Bundesrat Druck machen, dass kein Standort zugeht.
Die Vorwürfe sind schwerwiegend. Mitarbeiter haben in der Ems-Chemie spioniert und Firmenwissen nach aussen getragen. Heute ist einer von vier Beschuldigten das erste Mal vor Gericht gestanden, vor dem Bundesstrafgericht Bellinzona. Und das hat der Mann freigesprochen. Die Stefanie Hablützel hat kurz vor der Sendung mit dem Tessin-Korrespondent Alexander Grass geredet und zuerst wollen wissen, wie der Richter das Urteil begründet.
Ja, es sind mehrere Vorwürfe gewesen, drei insgesamt, und der Richter hat das erste Mal gesagt, dass die ersten zwei in die Verjährung gefallen sind. Das sei eben die neue Rechtsprechung, die das mit sich bringe. Und darum hat er nur den dritten Tatvorwurf angeschaut. Da geht es um ein einziges E-Mail und in dem E-Mail eigentlich nur um einen einzigen Satz, dass eben der Beschuldigte vom Hörensagen weiss, dass ein Prototyp von einer Anlage bei der Ems-Chemie eingesetzt würde demnächst. Um den Satz geht's. Ist das jetzt ein Geschäftsgeheimnis? Ist das schützenswert strafrechtlich oder nicht? Und da hat der Richter gesagt, da sind die Beweise einfach nicht erbracht worden, um das zu untermauern.
Sie haben es gerade erwähnt, es ist um einen Prototyp gegangen. Bis jetzt hat man ja eigentlich vor allem gehört, Spionage, geheime Dokumente. Hat man denn heute bei dem Prozess auch erfahren, um was es eigentlich konkret gegangen ist bei dem Geschäftsgeheimnis rund um den Prototyp?
Jawohl, das hat man erfahren. Es geht um eine sogenannte Fast-Screening-Anlage. Das ist eine Anlage, die in der Lage ist, sehr schnell sehr viele Proben auszuwerten. Man hat dann davon geredet, dass ein Versuch, den man gemacht hat, zum Beispiel mit einem neuen Kunststoff, um den Faktor 50 schneller kann durch die Entwicklung gebracht werden, weil die Maschine eben so irrsinnig viele Proben zugleich kann bearbeiten. Die Maschine hat es früher nur in der Pharmaindustrie gegeben, wo man eben auch so Proben aus getestet hat in einer irrsinnig hohen Kadenz, und jetzt ist das in die Kunststoffindustrie reingekommen. Die Ems hat gesagt, das sei ihre Innovation gewesen, da hätten sie einen Marktvorteil gegenüber ihrer Konkurrenz gesehen da drin, dass sie so eine Entwicklung machen. Die Verteidigung hat gesagt, nein, die Art von Idee, das Konzept, so eine Fast-Screening-Anlage auch im Kunststoff einzusetzen, das sei nicht neu, hat auch darauf hingewiesen, dass es im Internet frei zugänglich bereits Vorträge gegeben hat, zum Zeitpunkt, wo der angebliche Verrat stattgefunden hat.
Vor dem Prozess hat man vor allem die Ems-Chemie gehört. Die hat happige Vorwürfe gemacht und die Adresse vor Bundesanwaltschaft. Da werde der Fall verlauert, man schaffe nicht recht und darum verjöre den Fall. Wie hat da heute darauf der Richter reagiert?
Ja, der Richter hat da sehr klar und eigentlich auch ungewöhnlich scharf auf die massive Kritik an den Untersuchungsbehörden und am Einzelrichter hat er reagiert. Auch während der Diskussion im Gerichtssaal hat es mehrfach so einen richtigen Eschek gegeben zwischen dem Rechtsanwalt von der Ems-Chemie und dem Richter, dem Daniel Kipfer. Er hat gesagt, das Gericht hätte die Akten nicht vollständig geöffnet, der Beschuldigten, und damit eigentlich der wirtschaftlichen Konkurrenz. Das sei einfach nicht wahr. Das Gericht hätte sich bemüht, das Verfahren vor der definitiven Verjährung gerade noch durchzuziehen und abzuschliessen. Er hat sich gefragt, wie sinnvoll das noch war mit dem Zeitdruck, der da entstanden ist. Man hätte wichtige Gutachten noch reinholen müssen. Da hat Zeit gefehlt. Das hat der Richter Kipfer alles aufgeführt und hat gesagt, er wünscht sich, dass die Kritik aufhört jetzt und dass man anerkennt, dass bei so einem komplexen Fall die Ermittlungsdauer bis zum Verfahren von etwa 5 Jahren nicht besonders viel ist.
Alexander Grass, zum Abschluss. Jetzt ist einer von diesen vier Beschuldigten freigesprochen worden. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, man wartet natürlich auf den Hauptbeschuldigten, kann man sagen. Das ist derjenige Metallunternehmer, der profitiert hat von dem gestohlenen Wissen aus der Ems-Chemie. Er ist eigentlich derjenige, der dann quasi profitiert hätte. Das Verfahren steht noch aus, aber was man natürlich wissen, ist auf jeden Fall, der Freispruch von jetzt, der bleibt auch dann, wenn es einen Rekurs gibt als Bundesgericht, denn es gilt dann auf jeden Fall verjährig. Man vergessen nicht, dass nächste Woche der ganze Fall so oder so verjährt wird.
Der Tessin-Korrespondent Alexander Grass zum Gerichtsfall um die Werkspionage der Ems-Chemie. Mit dem Gerät hat Stefanie Hablützel. Die Gewinnerin vom diesjährigen Ostschweizer Medienpreis in der Kategorie Radio heisst Rael Boxberger. Für Radio Top hat sie die Geschichte von einer Frau erzählt, die mir einen Sohn gekämpft hat. Der Sohn ist nach der Trennung von ihrem Mann in Iran gebracht worden. Die Radiodokumentation zeigt die Geschichte von dem Paar und den Kampf der Mutter dann, um ihren Sohn zurück in die Schweiz zu holen. Wir bringen eine kurze Version von dem Beitrag, wie er an der Preisverleihung vorgestellt wird. Die ganze Version finden Sie bei uns im Netz unter regionaljournal.ch. Und jetzt also Rael Boxberger mit der Geschichte, wo sie «Nicht ohne meinen Sohn» betitelt hat.
Nicht ohne meinen Sohn. Vom Vater verschleppt, der Bericht aus Sicht von einer verzweifelten Mutter.
Ich habe gedacht, mein Kind nimmt mir niemanden weg. Man kann mir ja nicht einfach mein Kind wegnehmen. Darum habe ich gewusst, dass ich den Kampf einfach aufnehmen muss. Dass das nicht einfach eine Sache von ein paar Tagen ist oder so, sondern dass das ein langer Kampf wird geben.
Die Radiodokumentation von der Rahel Boxberger. Aus Persönlichkeitsschutz sind im Bericht die Namen vom Vater, dem Sohn und einzelne Orte abgeändert. Eastbourne an einem windigen Tag im September 1974.
Im Pub Viking in Eastbourne ist Hochbetrieb. Die Leute sitzen an Tisch und schwätzen, trinken Bier oder tanzen auf der kleinen Tanzfläche zum neuesten Hit von John Denver. Schmücken tut es nach grilliertem Fleisch. Konzentriert steht der schwarzhaarige Samir hinter der Bar vor einem Grill. Vom Tumult um ihn herum nimmt der Iraner keine Notiz. Seine dunklen Augen fixieren die Hamburger, die auf der Grillplatte vor sich einbrutzeln. Nicht weiter weg von ihm sitzt eine junge Frau mit ihren Schweizer Kolleginnen in einem Ecken an einem runden Tischli. Ihre ganze Aufmerksamkeit gehört dem Samir. Er zählt zwar mit seinen 1,70 m nicht unbedingt zu den grossen Männern, trotzdem zieht er die junge Frau sofort in seinen Bann. Sie beobachtet jede Bewegung vom Samir, wo hinter der Theke gerade ein Hamburger kehrt.
Ich sehe ihn heute nicht, als er dort hineingestanden ist. Er war ein dunkler Typ und hat einfach gut ausgesehen.
Die junge Frau heisst Ruth und kommt aus Winterthur in der Schweiz. Ruth ist 20 und will in der englischen Stadt Eastbourne ihre Sprachkenntnisse verbessern. Ihre Freundinnen aus der Schweiz schwätzen fröhlich miteinander. Ruth kommt das nicht mehr mit über. Immer wieder wandert ihr Blick automatisch zum attraktiven Koch Samir. Auch um Samir fällt die hübsche Ruth mit ihren halblangen, aschblonden Haaren auf. Immer wieder sucht er die blau-grauen Augen von der Ruth.
Da haben wir einfach den Blickkontakt gehabt. Dann hat es gefunkt.
Ruth und der Samir verlieben sich ineinander. Die beiden zügeln bald in eine Wohnung auf Winterthur, heiraten und nur 20 Monate nach dem Treffen im Pub Zengland kommt der gemeinsame Sohn Jamal auf die Welt. Das Glück scheint perfekt.
Winterthur an einem warmen Junitag 1976.
Bald holt der Alltag die beiden ein. Der Samir sucht Arbeit, findet aber nichts. Problem wachsen beiden über den Kopf. Immer häufiger kommt es zum Streit, bis der Streit eskaliert.
Da haben wir eine Meinungsverschiedenheit gehabt. Also ich könnte jetzt nicht mehr gerade genau sagen, um was es gegangen ist. Einfach, wir haben da irgendeine Meinungsverschiedenheit gehabt und am Schluss hatte ich einfach eine Ohrfeige gehabt. Und da bin ich so platt gewesen, dass der mich angelangt hat und so ist das eigentlich. Aber ich meine, das ist ein Ausrutscher und irgendwie ist das einfach weitergegangen.
Das sei so weit gegangen, bis zum totalen Abschlag.
Ich habe dann einfach gebrüllt und irgendwann hat er dann einfach, ist er weggegangen, oder? Das hat mich liegen gelassen.
Die Ruhe steckt aber nicht nur ein, sie wehrt sich und schlägt zurück.
Ich hätte ihn umgebracht, jeder Wort, hat mich so weit geblieben.
Ein Jahr lang hofft Ruth, dass doch noch alles gut kommt. Irgendwann hat sie aber genug, für sie ist klar, sie muss weg vom Samir.
Und zwar so gleich wie möglich. Auch um mein Kind zu schützen, natürlich. Dann habe ich mich entschieden, zu mich scheiden zu lassen.
Ruth gibt die Scheidung ein. Für den Samir geht eine Welt zusammen.
Zürich, an einem lauen Septemberabend 1977.
Am Abend war dann ein Telegramm da, ich warte auf dich im Iran. Das war alles.
Ab dem Moment funktioniert die Ruth nur noch. Fühlen tut sie nichts mehr.
Der einzige Gedanke, den ich hatte, ist einfach mein Kind zu holen. Nichts anderes. Ich habe nichts anderes gedacht.
Die Geschichte «Nicht ohne meinen Sohn» von der Rahel Boxberger sie gewinnt mit dem Ostschweizer Medienpreis in der Sparte Radio. Der Preis ist mit 5'000 Franken dotiert. Den ganzen längere Beitrag finden Sie bei uns im Netz unter regionaljournal.ch. Der Medienpreis wird in verschiedenen Journalismus-Sparten vergeben. Eine Preisträgerin in der Sparte Fernsehen ist Mona Fetsch, die für ihre Moderation von der Sendung «Club» am Schweizer Fernsehen ausgezeichnet wird. Regionaljournal Ostschweiz ist 3 von 6, das sind die Meldungen vom Tag. Das St. Galler Kantonsparlament hat mit der Debatte zum Sparpaket von 200 Millionen Franken angefangen, mit 50 grösseren und kleineren Massnahmen. Einige Beschlüsse von heute. Das Parlament hat 10 Millionen Franken an Finanzausgleich gestrichen. 450'000 Franken weniger sind es für Kulturförderung. 1,2 Millionen werden bei der Lehrerausbildung abgespeckt, 3 Millionen an der Uni St. Gallen. Die Forschungsbeiträge für die Spitäler sind halbiert. Bleiben tun der Beitrag vom Kanton an die katholische Sekundarschule Fladen und der Ausgleichsbeitrag an die Landeskirchen. Die Mineralquelle Gantenbad hat einen Rechtsstreit um die Marke Flauder gewonnen. Konkurrenzfirma Speedtrade darf einen Sekt mit Holunderaroma nicht Flauderspiel nennen. Das hat das Innerrhoder Kantonsgericht entschieden. Die Mineralquelle Gantenbad vertritt nämlich unter dem Namen Flauder unter anderem ein Holunder-Mineralwasser. Die Marke ist geschützt. Die Ostschweizer Waffenplätze werden nicht zugemacht. Von dem gehen die zuständigen Regierungsräte aus. Der Bund habe in den letzten Jahren so viel investiert, dass die Waffenplätze in einem sehr guten Zustand sind und eine Schliessung darum unverhältnismäßig. Das ist die Überlegung. Der Bundesrat Ueli Maurer hat angekündigt, dass der Bund Waffenplätze schliesse, weil die Armee muss sparen. Eine Meldung noch: Im Fall von Wirtschaftsspionage in der Ems-Chemie gibt es ein erstes Urteil vom Bundesstrafgericht. Ein Angeschuldigter ist freigesprochen worden. Es ist nicht bewiesen, dass er wirklich Werkspionage betrieben hat. Und jetzt aber zum Wetter. Prognose von SF Meteo mit dem Jörg Zock.
Heute Abend gibt es zuerst noch da und dort den Regen. In der Nacht wird es dann überall trocken und zum Teil sogar sternenklar. Dazu kühlt es auf etwa 12 Grad ab. Morgen am Donnerstag ist es dann trotz Wolkenfelder recht sonnig und es wird etwa 25 Grad warm. Im Rheintal gibt es mit starkem Föhn bis zu 28 Grad. Dann gegen Abend gibt es aber auch grössere Quellwolken und besonders vom Toggenburg bis zum Bodensee kann es dann noch ein paar Platzregen und Gewitter geben. Einzelne von diesen Gewitter könnten dann sogar recht kräftig sein und in kurzer Zeit viel Regen und allenfalls auch Hagel und Sturmböen bringen. Am Freitag ist es dann wechselhaft mit Gewittern, zum Teil kräftigen Regen und Gewitter. Dazu gibt es dann nur noch gerade etwa 18 Grad.
Die Prognose vom Jörg Zock. Und das war das Regionaljournal, Redaktion Beatrice Gmünder, am Mikrofon Maria Lorenzetti.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.